Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen: Alarmzustand in Spanien, wie Premier Zapatero die streikenden Fluglotsen zur Arbeit zurückzwingt. Elfenbeinküste in der Krise. Wahlverlierer Gbagbo erklärt sich zum Präsidenten und riskiert den Bürgerkrieg. Dazu ein Gespräch. Und Parteitag unter freiem Himmel. Die SVP schwört ihre Basis im Waadtland auf die nächsten Wahlen ein. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Jonathan Fisch mit den Nachrichten.
Die Maßnahme der spanischen Regierung, die streikenden Fluglotsen zur Arbeit zu zwingen, zeigt ganz offensichtlich Wirkung. Nach Auskunft der Zivilluftfahrtbehörde ist inzwischen der gesamte Luftraum Spaniens wieder offen. Der spanische Verkehrsminister sagte, er rechne damit, dass sich der Flugverkehr in Spanien innerhalb von 1 bis 2 Tagen normalisieren werde. So werden in Madrid und Barcelona wieder Passagiermaschinen abgefertigt. Die Regierung von Ministerpräsident Zapatero hatte den sogenannten Alarmzustand verhängt. Fluglotsen, die weiterhin die Arbeit verweigern, droht eine Zuchthausstrafe von bis zu 8 Jahren. Sowohl die UNO wie auch die USA und Frankreich haben den amtierenden Präsidenten der Elfenbeinküste, Laurent Gbagbo, aufgefordert, das Amt an den Kandidaten der Opposition zu übergeben. Gbagbo ist inzwischen erneut als Präsident vereidigt worden. Dies, obwohl die UNO festgestellt hatte, dass bei der Wahl 54% der Stimmen auf Oppositionsführer Alassane Ouattara entfallen waren. Der Leiter der UNO-Mission in der Elfenbeinküste sagte, die UNO halte an diesem Resultat fest. Im Gegensatz dazu hat der Verfassungsrat, dessen Vorsitzender als Freund Gbagbos gilt, den amtierenden Präsidenten zum Wahlsieger ausgerufen. Bei Gland oberhalb des Genfersees haben die Delegierten der SVP ihr neues Parteiprogramm für die Jahre 2011 bis 2015 verabschiedet. Dies nach knapp einstündiger Diskussion auf einer Wiese mit 453-0 Stimmen. Zusätzlich ins Parteiprogramm wurde ein Austritt der Schweiz aus dem Schengen-Grenzschutzabkommen aufgenommen. Ebenso hießen die Delegierten eine Forderung gut, die Gesetze strikter gegen illegal anwesende Ausländer anzuwenden. Zudem befürworteten die Delegierten die Bekämpfung von Monopolen und Kartellen im Medienbereich. Die Delegiertenversammlung der SVP fand unter freiem Himmel statt. Dies, weil im Kanton Waadt keine genügend große Halle gefunden werden konnte und die Universität Lausanne keine Räumlichkeit zur Verfügung stellte, weil Drohungen eingegangen waren. Die Gewerkschaft Unia will den Schutz ihrer Mitglieder verbessern. Dazu haben die 400 Delegierten an ihrem außerordentlichen Kongress in Lausanne entsprechende Grundsätze verabschiedet. So sollen Gewerkschaftsmitglieder vor willkürlichen Entlassungen geschützt werden. Zudem fordert die Unia von den Politikern, dass sie aus der Wirtschaftskrise die richtigen Schlüsse ziehen müssten. Und die Unia fordert weiter, dass es keine Massenentlassungen mehr gibt und die Mindestlöhne verbindlich festgelegt werden. Zu den Mindestlöhnen will die Unia im Januar eine Volksinitiative lancieren. Nationalratspräsident Jean-René Chermagnier hat für die Schweiz das Jahr der Freiwilligenarbeit lanciert. Freiwilligenarbeit bedeutet Integration in eine Gemeinschaft und sei folglich der Kitt unserer Gesellschaft, sagte Chermagnier an einer Veranstaltung im Berner Rathaus. Gerade in der Krise der vergangenen Monate hätten Freiwillige der Schweiz einen großen Dienst erwiesen. In Israel sind trotz internationaler Hilfe die verheerenden Waldbrände noch nicht unter Kontrolle. Mehr als 3000 Einsatzkräfte standen im Kampf gegen die Flammen im Einsatz. In einem Vorort der Großstadt Haifa konnten sie das Feuer zwar stoppen, doch gemäß den Behörden gibt es wenige Anzeichen dafür, dass sich die Lage beruhigt. Inzwischen hat die Polizei 2 Jugendliche festgenommen, die verdächtigt werden, einen Brand fahrlässig entfacht zu haben. In der russischen Hauptstadt Moskau sind bei einem Flugzeugunglück 2 Personen ums Leben gekommen. Beim Flugzeug der Gesellschaft Dagestan Airlines seien kurz nach dem Start alle Triebwerke ausgefallen. Danach habe die Besatzung eine Notlandung auf dem Flughafen durchgeführt. Dabei sei die Maschine von der Piste abgekommen. In der Fußball-Super League ist die Spitzenpartie zwischen dem FC Basel und den Berner Young Boys im Gang. Fritz Bischoff mit dem Zwischenergebnis dieses Spiels und weiteren Meldungen des heutigen Sportgeschehens.
Die Partie steht in der 62. Minute. Der Spielstand lautet 1:1 unentschieden. Den Treffer für die Berner erzielte Thierry Dubay in der 41. Minute. In der 49. Minute hielt Torhüter Marco Wölfli einen Penalty des Baslers Alex Frey. Frey machte seinen Lapsus 3 Minuten später wett und erzielte mit dem Kopf den Ausgleich zum 1:1. Als zweite Superleague-Partie von heute hat um 17.45 Uhr jene zwischen St. Gallen und Xamax begonnen. Hier der aktuelle Spielstand 0:1, Treffer in der 16. Minute durch Ismail für die Neuenburger. Curling. Zum Auftakt der Curling-Europameisterschaften in Chambéry errangen die Schweizerinnen um Skip Miriam Ott einen 6:5-Sieg nach Zusatzend gegen Dänemark. Mit einer Enttäuschung begann die EM für das Männerteam um Skip Christoph Schwaller. Die Schweizer verloren gegen Frankreich 1:7. Skinordisch, der St. Galler Christoph Eigenmann erreichte beim Sprintweltcup in Düsseldorf in der freien Technik Rang 8 und damit seinen 9. Top-10-Platz in einem Weltcup-Sprint. Beim Weltcup-Springen in Lillehammer schaffte es Simon Ammann mit den Weiten von 135,5 und 130 Metern auf den 6. Platz. Der Sieg ging an den Österreicher Thomas Morgenstern.
Das Wetter in der ganzen Schweiz: verdichten sich morgen Sonntag die Wolken immer mehr. Am Nachmittag fällt zuerst im Westen, am Abend auch in den anderen Regionen Schnee oder Schneeregen. In den Föhnregionen bleibt es noch trocken. Die Temperatur im Norden 0 Grad, mit Föhn 6 Grad, im Süden gibt es 4 Grad. Am Montag fällt anhaltend Regen. Die Schneefallgrenze steigt im Norden gegen 1500 Meter und im Süden auf 600 Meter an. Die Höchsttemperaturen liegen um 5 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Militärrecht im Kontrollturm, wie der spanische Premier den Streik der Fluglotsen bricht und was er davon hat. Die Staatengemeinschaft wendet sich ab vom ivoresischen Machthaber Gbagbo, doch der klammert sich an sein Amt. Landsgemeinde im Schnee, die SVP beschwört unter freiem Wattländerhimmel ihre Stärke. Und in unserer Serie Klimapioniere die Reportage über nachhaltiges Olivenöl aus Umbrien. Echo der Zeit, die Sendung, die es auch zum Abonnieren gibt als Podcast im Internet, echo.drs.ch. Alarmzustand, sowas gab es in der Geschichte der spanischen Demokratie noch nie. Seit heute Nachmittag aber ist dieser Alarmzustand. Der sozialistische Premier Zapatero hat ihn ausgerufen, um die streikenden Fluglotsen an die Arbeit zurückzuzwingen. Wer bei Alarmzustand noch die Arbeit niederlegt, kann mit hohen Freiheitsstrafen belangt werden. Und das schien den resoluten Fluglotsen dann doch zu riskant. Ich fragte unseren Spanien-Experten Alexander Gschwind kurz vor der Sendung nach der Lage an der Streikfront.
Die hat sich ganz blitzartig entspannt nach dem Erlass des Alarmzustandes. Wie Sie sagen, bedeutet der Alarmzustand in der Praxis, dass die betreffende Berufskategorie ab sofort militärischer Hoheit und auch militärischem Strafrecht untersteht. Damit kommen Straftatbestände wie Befehlsverweigerung, Dienstverweigerung und so weiter, auch Meuterei ins Spiel. Das sind ganz scharfe Strafen, die darauf verhängt werden. Und natürlich eben nach Militärrecht, das heißt auch mit viel geringeren Verteidigungsmöglichkeiten, als das im Zivilverfahren denkbar wäre. Und das hat offenbar sehr einschüchternd gewirkt. Die ganze Nachmittagsschicht ist vollständig wieder zur Arbeit erschienen.
Was sind die Hintergründe dieses Arbeitskonflikts? Wir hören, es geht um Löhne und um Arbeitsbedingungen bei den Lotsen. Sind die denn so kurz gehalten?
Im Gegenteil. Bis im Frühjahr waren die spanischen Fluglotsen die bestbezahlten ganz Europas. Und das hat auch der Europäischen Kommission nicht gefallen. Sie hat die spanische Regierung im Frühjahr darauf aufmerksam gemacht, wenn sie schon sparen müsse im Zuge der Finanzkrise, dann sei da ein großes Potenzial. Und im April hat dann das Parlament in seltener Einstimmigkeit das Lohngesetz für die Lotsen drastisch zusammengestrichen, von bisher bis zu 300.000 Euro pro Jahr sind die Gehälter auf umgerechnet jetzt etwa auf ein Maximum von 160.000 runtergeschraubt worden. Es hat bis dahin Leute gegeben, die pro Monat manchmal Überstunden sich nachzahlen ließen im Betrag von bis zu 50.000 Euro. Und das war skandalös viel.
Das heißt, Premierminister Zapatero wusste in diesem Konflikt die öffentliche Meinung auf seiner Seite.
Ja, wie die Piloten und die Lokomotivführer gelten die Lotsen als elitär abgehobenes Gremium, das die Gesellschaft unter wechselnden Vorwänden ständig erpresst und sich damit eben solche Privilegien absurdester Größenordnung erkämpft hat, in Anführungszeichen über die Jahre hinweg. Und das sind eigentlich alle Leute, nicht nur die von einem solchen Streik wie heute direkt betroffen wurden, völlig der Meinung, auch angesichts der Gesamtlage, der sehr dramatischen wirtschaftlichen Gesamtlage des Landes, dass damit aufgeräumt werden muss.
Spanien, Sie sprachen es an, steht unter Druck, weil es hoch verschuldet ist. Diese martialische Art, jetzt der Einsatz von Militär, die Verhängung eines Alarmzustands, vermag Zapatero da gegen innen und allenfalls gegen außen seine Entschlossenheit zu demonstrieren?
Die Entschlossenheit wird sicher gutiert werden von einem großen Teil des Publikums. Mit der Schärfe der Maßnahme sind die Leute einverstanden. Umgekehrt hat sich der Eindruck bei vielen nochmal vertieft, der sich sowieso breit macht in Spanien. Man lebe in einer völlig chaotischen Bananenrepublik mittlerweile, wo immer erst gehandelt wird, wenn Feuer im Dach ist.
Die Einschätzungen von Alexander Gschwind. Die Elfenbeinküste hat seit den Wahlen zwei Präsidenten und eine schwere politische Krise. Einen, der von der Wahlkommission zum Sieger erklärt wurde und international anerkannt wird, das ist der bisherige Oppositionsführer Alassane Ouattara, und einen zweiten, den bisherigen Präsidenten Laurent Gbagbo, der nicht von der Macht lassen will und der sich prompt heute Nachmittag feierlich vereidigen ließ, in einer Zeremonie, die vom ivoresischen Fernsehen live übertragen wurde.
Comme dans toutes les démocraties, nous nous retrouvons au palais présidentiel aujourd'hui pour procéder à l'investiture du président élu de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Laurent Gbagbo.
Die Grenzen zu dem westafrikanischen Land wurden derweil geschlossen, die internationalen Medien gestört und es wurden in den letzten Stunden Scharmützel aus der Metropole Abidjan gemeldet. Ich fragte Markus Häfliger, den NZZ-Korrespondenten in Nairobi, auf einer schlechten Telefonleitung, stehen also alle Zeichen auf Eskalation?
Das steht zu befürchten. Es kam in der Nacht in Außenquartieren im Norden und im Süden der Wirtschaftsmetropole Abidjan zu Auseinandersetzungen. Anhänger von Ouattara errichteten Straßenbarrikaden. Es kam zu Konfrontationen mit der Gendarmerie. Es sollen laut Augenzeugen auch schwere Waffen eingesetzt worden sein. Ein weiteres Anzeichen, dass es eskaliert, der Konflikt, ist, dass der ehemalige Rebellenchef Guillaume Soro, der auch Premierminister ist und bisher einen mäßigenden Einfluss genommen hat, nun deutlich Ouattara als Präsidenten anerkannt hat und Gbagbos Ernennung zum Präsidenten als inakzeptabel bezeichnet hat.
Spannungen in der Elfenbeinküste sind nichts Neues und die beiden Figuren, der Christ Gbagbo und der Muslim Ouattara, sind gewissermaßen die Protagonisten dieses Konflikts zwischen dem Norden und dem Süden des Landes. Worum geht es dabei, um ethnische Unterschiede?
Côte d'Ivoire kann man grob in zwei Teile teilen, den dichter besiedelten und reicheren Süden und den ärmeren und vor allem eben muslimischen Norden. Und nach dem Tod des Gründerpräsidenten Houphouët Boigny in den 70er Jahren brach dieser Konflikt auf. Houphouët Boigny hatte die Immigration von Muslimen aus den Nachbarstaaten im Norden gefördert. Und nach seinem Tod haben ethnische Chauvinisten des Südens Ausländer oder angebliche Ausländer und die Muslime, die im Norden heimisch sind, begonnen, in einen Topf zu werfen und in jeder Beziehung zu diskriminieren. Unter anderem wurden sie auch vom Wahlrecht ausgeschlossen, vielfach. Unter anderem auch Alassane Ouattara, der vor 10 Jahren nicht kandidieren durfte. Dass er es jetzt durfte, war das Ergebnis eines Friedensabkommens vor 3 Jahren.
Und heute, wo liegen die Spannungsherde in dem Konflikt?
Ich würde 3 unterscheiden. Einerseits sicher in den Quartieren bei Abidjan, wo Einwanderer aus dem Norden leben, die sehr aufgebracht sind. Da kam es eben vergangene Nacht und auch heute zu Unruhen. Dann sehr gefährlich ist die Situation im Südwesten. Dort gibt es mehrere tausend Mann von Gbagbo-getreuen Milizen, die außer Kontrolle sind seit Jahren. Und das Gebiet ist darum auf Unruhen besonders anfällig, weil in den Kakaoplantagen dieses Gebiets, die erst in den vergangenen 30 Jahren erschlossen wurden, die Besitzer meistens Bete sind. Das ist die Ethnie von Gbagbo. Die Arbeiter aber zu großen Teilen aus dem Norden kommen. Und dort könnte es, wie schon zu Beginn des Jahrzehnts, zu Vertreibungen und bewaffneten Reaktionen kommen.
Der Norden wird noch immer von den Rebellen kontrolliert. Wenn sich die Armee, wie es jetzt heißt, hinter Gbagbo, den Mann aus dem Süden, stellt, heißt das, er hat trotz allem überhaupt keinen Einfluss auf diesen Norden?
Es gab seit dem Friedensabkommen von Ouagadougou vor 3 Jahren kleine Ansätze, aber auch erst in den vergangenen 12 Monaten, Vertreter der Zentralgewalt in den Norden zu schicken, also die Chefs der Departemente und so weiter. Die sind aber bezeichnenderweise beispielsweise nicht mit ihren Familien dorthin. So unsicher waren sie und sie haben keine reale Macht. Ich nehme an, dass sie, wenn die Lage nicht durch irgendein Wunder, ich kann mir das fast nicht mehr ausmalen, so weit wie die Lage jetzt schon eskaliert ist, wieder herumgeworfen wird, werden sie wahrscheinlich in den Süden zurückkehren und man steht dort, wo man nach der Einfrierung des heißen Konflikts zu Beginn des Jahrzehnts schon einmal stand.
Côte d'Ivoire, die Elfenbeinküste eben, war einst eine französische Kolonie und lange danach auch noch am Gängelband gewissermaßen von Frankreich. Die ehemalige Kolonialmacht ist heute mit Truppen präsent. Wie verhält sich die Grande Nation in der jetzigen Situation? Kann sie etwas ausrichten?
Präsident Sarkozy hat heute ganz klar Stellung bezogen für Ouattara, wie übrigens auch die EU und Amerika und die UNO. Es gibt auch da ein großes Konfliktpotenzial. Obwohl die meisten der 20.000 Franzosen nach 2004 praktisch in einer einzigen Operation nach Hause repatriiert wurden, leben immer noch einige tausend Franzosen in Côte d'Ivoire und es gibt auch noch immer zahlreiche wirtschaftliche Interessen. Was die Truppen angeht, das ist die Truppe Licorne, die ist nur noch 900 Mann stark und ist in Abidjan kaserniert, also nicht mehr über das Land verteilt. Da wird es wohl kaum zu größeren Konflikten kommen. Aber man muss erwarten, dass Gbagbo seine alte nationalistische und antifranzösische Rhetorik wieder aus der Schublade holt und gegen die Franzosen Stimmung macht. Und da kann noch vieles geschehen.
Die Einschätzungen von Markus Häfliger, dem NZZ-Korrespondenten in Nairobi. In die Schweiz. In Lausanne konnte sie sich nicht treffen. Bei gleich 2 Räumlichkeiten äußerten die Verantwortlichen Sicherheitsbedenken. Die SVP machte daraus gewissermaßen eine Tugend und traf sich zum Parteitag auf freiem Feld im Wattland zu einer geschickt inszenierten und symbolträchtigen Landsgemeinde. Die Partei, seit Jahren auf der Siegerstraße, verabschiedete ihr Programm fürs kommende Wahljahr und für die nächsten 4 Jahre. Dominik Meyer aus dem wattländischen Quinsin.
Schaut mal da runter. Ist doch herrlich, he? Und ich meine, das hätten wir jetzt heute in einer Halle nicht erlebt.
SVP-Präsident Toni Brunner, ganz Strahlemann, zeigt Richtung Genfersee, der in der Ferne glänzt und funkelt in der Wintersonne. Über 400 Delegierte sind nach Quinsin gekommen. Da stehen sie bei Minustemperaturen mit Pelzmützen und Skijacken auf Stroh und Schnee. Dampf steigt auf über dem Meer von Köpfen. Kaffee und Suppe wärmen den Leib. Patriotische Worte von ihrem Bundesrat Ueli Maurer, die Herzen der SVP-Delegierten.
Wenn ich am Abend das Bundeshaus verlasse, dann schreite ich an der Büste von General Gisan vorbei. Wenigstens bin ich an diesem Tag einem begegnet im Bundeshaus, der auch für die Unabhängigkeit und Freiheit unseres Landes einsteht.
Die SVP als Beschützerin der Schweiz vor den Linken, vor Europa, den Ausländern, den Kriminellen. So sieht sie sich gerne. Und so heißt es im neuen Parteiprogramm auch gleich: Schweizer wählen SVP. Bei den letzten nationalen Wahlen taten dies 29% der Stimmenden. Und im nächsten Jahr sollten es noch mehr werden, sagt Toni Brunner.
Am liebsten über die magische Grenze von 30% Wähleranteil.
Freiheit, Sonderfall, Unabhängigkeit. Solche Parolen bilden seit längerem das Wahlkampfrepertoire der SVP und sind auch Credo des neuen Parteiprogramms. Es ist ein Forderungskatalog ganz auf der bisherigen Parteilinie. Gegen EWR und EU, für Steuersenkungen, für einen Abbau bei Arbeitslosenversicherung und IV und für eine Begrenzung der Zuwanderung. Ein rechtsnationales Gesellschaftsbild, dargelegt auf 84 Seiten. SVP-Nationalrat Christoph Mörkeli hat es geschrieben. Er macht klar, was das Programm sei. Keine Richtschnur, sondern eine verbindliche Anleitung. Und daran müsse man alle SVP-Politiker erinnern, sobald diese auf Abwege gerieten.
Wenn Sie beginnen, von Gemeinwohl zu schwatzen, Sie seien dem Gemeinwohl verpflichtet und nicht dem Parteiprogramm, dann müssen Sie denen sagen, unser Parteiprogramm ist dem Gemeinwohl verpflichtet. Und diese Leute nicht mehr aufstellen und abwählen.
Gerade einmal eine Stunde lang diskutieren die SVP-Delegierten über ihr Parteiprogramm. Die SP hatte vor einem Monat für ihr Programm 2 Tage gebraucht. Die SVP dagegen führt keine Grundsatzdiskussionen. Sie müsse sie nicht führen.
Das sind so Grundpfeiler und über diese müssen wir uns hier nicht unterhalten. Die sind klar für alle SVPler,
sagt die Nidwaldner Landrätin Michelle Blöchliger. Der Kurs ist gesetzt, rechtsnational, und die SVP ist Jahr für Jahr geschlossener geworden. Spätestens seit der Abspaltung der BDP vor fast 3 Jahren sind die Zeiten vorbei, wo man noch von Parteiflügeln sprach.
Wir sind immer stärker geworden und homogener, die anderen Parteien immer kleiner, aber immer zerstrittener.
Freut sich Parteipräsident Brunner. Und die Delegierten überholen ihre Führungsetage gleich noch rechts. Mit großer Mehrheit schreiben sie ins SVP-Programm, die Schweiz müsse aus dem Schengen-Abkommen mit der EU austreten. Die Parteispitze fühlt sich nicht etwa überrumpelt, sondern freut sich. Die Reihen der SVP sind in Gouinsin nicht nur wegen der Kälte so geschlossen. Erfolgsverwöhnt fiebert sie dem Wahljahr entgegen. Welche andere Partei würde ein trockenes Parteiprogramm mit solchem Enthusiasmus verabschieden?
Wer diesem Programm zustimmen kann, soll das mit der gelben Stimmkarte bezeugen.
Inlandredaktor Dominik Meyer war bei der SVP im wattländischen Gouinsin. Hier ein Hinweis.
Если раньше как бы выехать в Россию было не проблема, то сейчас это в любом случае проблема. Оформление, дополнительное оформление виз и всего остального.
Früher konnten wir ohne Visum in die Heimat nach Russland reisen. Heute kostet alles viel Zeit und Ärger. Das sagt der Soziologe Sergei Zipljonkov aus Kaliningrad. Kaliningrad, das frühere Königsberg, ist eine russische Exklave an der Ostseeküste. Und seit Polen und Litauen der EU beigetreten sind, gilt für Kaliningrads Bevölkerung der Visumszwang. Dazu kommt, wegen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise sinkt der Lebensstandard weiter. Die Wut der Kaliningrader auf die Zentralmacht in Moskau ist Thema unserer außenpolitischen Wochensendung International. Morgen Sonntag hier auf DRS1, gleich nach dem Echo der Zeit. Zu unserer Serie Klimapioniere im Umfeld der Klimakonferenz von Cancun. Außerhalb der Konferenzräume jedenfalls tut sich einiges. Es gibt zahlreiche Initiativen in armen und in reichen Ländern. Unsere Serie stellt solche vor. Heute gehen wir nach Italien, nach Montevibiano in Umbrien, zu einem Wein- und Olivenölproduzenten. Der Betrieb war der erste Europas, der von einem unabhängigen Institut als CO2-neutral zertifiziert wurde. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis war dort.
Respirate. Cioè, qui a vista d'occhio a 300 gradi c'è solo natura.
Riecht ihr die saubere Luft? Wer sich hier um 360 Grad dreht, sieht nur eines: Natur. Der das sagt, ist Lorenzo Fasola Bologna, der CEO, wie es unterdessen auch in Italien heißt, des familieneigenen Landwirtschaftsbetriebs Montevibiano in Umbrien. Montevibiano ist ein Paradies. Rund um das alte Schloss, wo mehrere Generationen leben, erheben sich sanfte, saftig grüne Hügel, gesäumt mit Wäldern, an den Hängen Rebberge und silbrige Olivenhaine mit Bäumen, die zwischen 500 und 1000 Jahre alt sind. Der 40-jährige Lorenzo Fasola hat dieses Unternehmen, das seit mehreren Generationen in Familienbesitz ist, sukzessive umgebaut zu einem Modellbetrieb. Statt das Umweltgift CO2 auszustoßen, bindet das Unternehmen jedes Jahr 800 Tonnen Kohlendioxid. Das hat ein unabhängiges norwegisches Zertifizierungsinstitut bestätigt. Triebfeder für den Umbau des Betriebs war das ökologische Interesse des jungen Unternehmers.
Per l'antichità, Le aziende agrarie erano a zero emissione CO2.
Früher stießen Landwirtschaftsbetriebe kein CO2 aus. Mit der Mechanisierung und dem Einsatz von Dünger hat sich das aber zum Negativen geändert. Das hat mich gestört. Die Landwirtschaft ist heute für 20% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. 1998 war das Jahr des Wandels bei den Fasolas, erinnert sich der Vater Andrea Fasola Bologna, der den Besuch im Schloss mit Krawatte und Gilet empfängt.
Fino a che un giorno anche Lorenzo si è laureato e gli è venuto in mente di voler fare qualcosa di veramente eccezionale.
1998 schloss Lorenzo sein Studium ab und erklärte mir, er wolle nun etwas ganz Außergewöhnliches machen, nämlich den besten Wein Europas. Naja, dachte ich mir. Aber ich ließ ihn gewähren und wir fragten einen der besten Önologen Italiens, ob das auf unserem Gut überhaupt möglich sei. Nach 6 Monaten Studien sagte der Önologe, ja, ihr könnt einen Spitzenwein machen und euren CO2-Ausstoß unter Null bringen, aber ihr müsst alle Reben und den ganzen Mais ausreißen und den Tabakanbau, ja gar den alten Weinkeller aufgeben. Das haben wir dann alles gemacht. Den Umbau des Betriebs besorgte der damals kaum 30-jährige Lorenzo. Noch heute redet er sich in Begeisterung, wenn er von dieser Zeit erzählt. Wir rissen die Tabakpflanzen aus und brachen die Öfen für die Tabaktrocknung ab, da diese mit Diesel funktionierten. Wir kauften Solarpanels für 50 Kilowatt, malten die Silos für den Mais weiß an, was weniger CO2 emittiert. Wer neu angestellt wird, muss aus der allernächsten Umgebung kommen. Ja, sogar die Anzahl der Computerserver reduzierten wir. Und wir kauften Drucker, die viel weniger Strom verbrauchen.
Dei nostri computer.
Lorenzo Fasola belehnte das Gut mit 12 Millionen Euro, umgerechnet 16 Millionen Franken, um mal die Maßnahmen finanzieren zu können. Dies alles praktisch ohne staatliche Unterstützung. Lediglich für den Bau der Solaranlage erhielt er einen Teil der Baukosten vom Staat. Den ökologischen Landbau indes fördert Italien kaum. Das Bewusstsein dafür ist gering, die Staatskassen sind leer. Auch dass das Landwirtschaftsgut heute mindestens 800 Tonnen CO2 absorbiert, lässt sich nicht direkt in Geld umwandeln. Landwirtschaftsunternehmen können, wenn sie mehr CO2 absorbieren als ausstoßen, die Minusproduktion nicht in Form von Zertifikaten an Umweltsünder verkaufen. Das Kyoto-Protokoll erlaubt dies nur Industrieunternehmen. Dem Wein- und Olivenölproduzenten bleibt also bloß die Werbung mit dem Label CO2-neutral. Lorenzo Fasola gibt zu, dass ihm manchmal schwindlig werde ob der finanziellen Belastung.
Ora come ora forse non riesco a coprire i costi.
Zurzeit können wir die Investitionen nicht aus dem Betrieb decken. Wenn es uns aber in 15 bis 20 Jahren noch gibt, dann beginnt die Sache zu lohnen. Dann ist der Kredit getilgt.
Le zero emissioni mi hanno portato anche un aiuto dal punto di vista finanziario.
Lorenzo Fasola sagt es kurz und bündig, wenn er auf die Vorteile der CO2-freien Produktion zu sprechen kommt.
Perché se io miglioro l'ambiente, miglioro anche il vino.
Es sei einfach, wenn er die Umwelt verbessere, werde auch der Wein besser. Und besseren Wein produzieren als früher, das wollte Lorenzo Fasola nicht nur aus ökologischen Gründen.
Esistono Bayer.
Mit einem Durchschnittswein bist du auf Bayer, auf Großabnehmer angewiesen. Die kaufen dir dann 90% der Produktion ab. Das ist im ersten Jahr super, aber dann bist du denen auf Gedeih und Verderben ausgeliefert. Senkst du den Preis im Jahr darauf nicht, lassen sie dich fallen. Du bleibst auf deinem Wein sitzen. Also senkst du den Preis, jedes Jahr etwas mehr, bis du nicht mehr kannst. Dann beginnst du die Löhne deiner Angestellten zu drücken. Du verwertest jede Traube und schneidest nichts mehr raus. Am Schluss ist dein Produkt nichts mehr wert. Die Qualität ist weg.
Purtroppo va sopra la qualità.
Diesem Zyklus wollte sich Lorenzo Fasola auch entziehen. Die CO2-neutrale Produktion hilft ihm, ein besseres Produkt herzustellen, wofür er einen höheren Preis verlangen kann. Dafür werde er immer wieder belohnt.
Le più grandi soddisfazioni di un produttore di vino.
Meine größte Befriedigung erhalte ich bei Köchen, solchen mit oder ohne Sterne, wenn sie unseren Wein oder unser Olivenöl probieren und dann mit einem Ausdruck des Entzückens sagen:
Wow, quanto sei fortunato tenere.
Der Bericht von Massimo Agostinis im Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Judith Huber und für die Nachrichten Georg Auftermauer, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.